Wir wollen uns, also die größte Befriedigung erreichen wir, indem wir uns als Gewinner vergangener Konflikte erleben. Also, dass ich dominiert werden kann, aber nicht mehr unter dem Gefühl von Ablehnung und Ohnmacht und Hilflosigkeit leide, sondern mich in dem Gefühl von Hilflosigkeit ergötze und darin meine Lust finde.
Ja, weil man irgendwie Kontrolle drüber hat.
Weil ich, weil ich Ressourcen habe, ja. Weil ich 10, 20, damit 30 Jahre älter bin jetzt, ja. Und das besser einordnen kann.
Welcome to Rhein and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Alright, Kat.
Hi, Jones.
How is life?
Good, as always.
Okay, mal wieder. Mhm. Also es ist tatsächlich, ist ja immer die Wahrheit. Wir sind wirklich kurz davor, ins Bett zu gehen.
Ja.
Und sitzen schon so oberkörperfrei, weißt du, so lapprige Unterhose, Birkenstock, Bier in der Hand. In dem Mut nehmen wir immer unsere Bettgeflüster auf.
Also das Bier stimmt nicht.
Ja.
Und die Birkenstocks sehen sexy aus.
Ja. Ja, die Leute denken, wir haben so ein insgeheim Ding mit Birkenstock am Start, weil ich so oft Birkenstock hate.
Ja, weil das ist dein Trauma.
Und du bist so good cop für Birkenstock.
Auf jeden Fall.
Birkenstock, meldet euch bei uns für Partnerschaften.
Oh ja, also ich habe schon so viele.
Yeah, Birkenstock.
Und du siehst wirklich sexy aus im Birkenstock.
Oh, I know. Mhm. Ich sehe aus mit einem Kartoffelsack, sehe ich gut aus.
Ja, you do.
Lass uns mal unsere ganzen lieben neuen Zuhörenden abschrecken, weil wir erleben so eine kleine Explosion von über 50% Wachstum. What happened? Le Jones war im Fernsehen. Oma, ich bin im Fernsehen gewesen.
Ja. Wir haben das gar nicht so announced oder breitgetreten. Wir haben das irgendwie als ziemlich random genommen, aber du bist jetzt ein Star.
Ich bin jetzt Star. Ich war bei Paula Kommt, bei Six.
Jones Bowl is a Star.
Bei Six und habe über, was habe ich geredet? Sexuelle Fantasien war das Thema.
Ja.
Und also an alle, die uns vielleicht jetzt oder von letzter Woche so zum ersten Mal hören. Hallo zusammen.
Herzlich willkommen.
Wir sind Jones und Kat. Kat und Jones.
Genau.
Das,
also ich bin so ein
Tag-Team.
Ja, also du bist der Podcast, du bist der Host und du bist rein und raus. Und ich bin jetzt gerade so ein Add-on irgendwie.
Du bist das Schulmädchen mit dem kurzen Rock.
Die ab und zu einfach mal ein bisschen Parole bietet oder so.
Du bist der Zirkuslöwe, die Attraktion, die durch den Feuerring springt mit mir.
Ja, weil du machst ja hier in dem Podcast geht es um Sexualität und Persönlichkeitsentwicklung und du führst Interviews mit, du führst Interviews mit interessanten Menschen und zwischendrin machen wir so ein bisschen Quatsch einfach, um das Ganze aufzulockern.
Ja. Was heißt Quatsch? Wir erzählen, wir machen Real Talk.
Ja, wir machen sowas von Real Talk.
Die Leute, letztes Mal, also unsere Arschfolge kam so gut an, weil die Leute haben, also es haben sich überdimensional viele gemeldet, die gesagt haben, endlich redet mal jemand normal drüber.
Ja.
Und ich glaube, das war immer mein großes Ziel, dass ich diese Themen, die eigentlich zu den Grundbedürfnissen der Menschen gehören, nicht so schambehaftet wiedergebe, wie sie uns belasten.
Ja, alle machen es. Genau.
Kacke. Sondern so, nee, wie ist denn die Wirklichkeit? Ja. Und das gefällt den Leuten und so machen wir heute weiter.
Ja.
Und damit wir gleich in der Tradition bleiben, habe ich mal eine Frage an dich.
Ja, okay. Ich bin jetzt schon aufgeregt.
Ich habe eine hochprofessionelle Frage an dich. Okay. Also es geht um dein Leben. Ja, du musst dich zwischen A und B entscheiden oder es knallt, okay?
Sonst bin ich
was
tot.
Was würdest du eher tun? Einer Gorilladame die Muschi lecken bis zum Orgasmus oder dich von einer Gorilladame bis zum Orgasmus lecken lassen?
Okay. ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie Geschlechtsteile von Gorillas aussehen. Also ist das eine richtig große Vulva?
Auf keinen Fall google ich den Scheiß.
Ja. Dann ist der Algorithmus irgendwann, zeigt dir nur noch. Also mein erster Instinkt sagt mir, dass ich geleckt werden möchte.
Echt?
Ja, weil mir ist es irgendwie zu intim, so mit meiner Nase und meinem Gesicht da irgendwo drin zu stecken. Wer weiß, wie groß das ist. Ich meine, Gorilla ist riesig.
Oh nee, jetzt weiß Google, dass ich Gorilla-Vagina gegoogelt habe. Scheiße.
Und sag mir.
Ich will es nicht sagen, aber ich. Nee, es geht ganz okay aus.
Oh Gott. Jones.
Oh, sorry, shit.
Nee, aber sieht es aus wie eine so menschliche irgendwie Vagina so ein bisschen?
Nee, anders. Oh Gott, nee. Ich will es nicht sagen.
Ja, okay. Also dann googelt selbst oder lasst es.
Scheiße.
Auf jeden Fall würde ich mich da ähnlich rantrauen. Ich würde einfach Augen zu und durch. Ob ich dann zum Orgasmus komme, I don't know, wenn mich eine Gorilladame leckt. Dann würde ich vortäuschen, damit es schnell vorbei ist und fertig. Aber andersrum gefragt, ohne dass ich weiß, wie Gorilla-Penisse aussehen, aber würdest du eher einem Gorilla einen blasen oder dir von einem Gorilla einen blasen lassen?
Ich würde um mein Leben blasen.
Jetzt google bitte Gorilla-Penis. Wie groß ist ein Gorilla-Penis?
Naja, das weiß ich ja. Habe ich dir schon mal, also Gorilla-Penisse sind ja, je monogamer eine Spezies lebt, umso kleiner ist der Penis und die Hoden. Wusstest du das?
Nee, warte, ich muss kurz kombinieren. Je monogamer, desto kleiner.
Ja.
Okay.
Also je monogamer eine Spezies ist, zumindest bei den Menschenaffen, es ist so, es gibt zwei große Merkmale für Monogamie. Der Unterschied in der Körpergröße, also Gorilla, Silberrücken, viel, viel größer als das Weibchen und leben sehr viel monogamer. Je gleicher in der Körpergröße eine Spezies ist, umso polygamer, polyamorer lebt die Spezies.
Also wenn Weibchen und Männchen gleich
tendenziell gleich groß
sind und also, dann die männlichen Geschlechtsteile größer sind, dann sind sie poly.
Also ein Gorilla hat einen sehr viel kleineren Penis und Eier als zum Beispiel ein Mensch, weil der lebt nicht in der sogenannten Sperm Competition. Also was heißt das? Er hat weniger Spermien. Und er braucht auch weniger Spermien, weil jeder Schuss ein Treffer ist, mehr oder weniger. Wohingegen eine Spezies, zum Beispiel Menschen, Bonobos, Schimpansen, unsere Gattung, die leben in der Sperm Competition. Das heißt, ich baller Millionen von Spermien in dich rein. Kann aber sein, dass mein Nachfolger mit seinem Penis, der als eine Art von Pfropf geformt ist, deshalb haben wir auch so eine breite Eichel, die Spermien vom Vorgänger aus der Vagina rauszieht, um seine Ladung drüber zu schießen. Das nennt man Sperm Competition.
Das gibt's und das hat sich die Natur ausgedacht.
Ja, das ist Evolutionsbiologie.
Ja, okay.
Ja. Und deshalb haben wir Menschen sehr viel mehr Spermien. Ein Gorilla hat sehr viel kleinere Hoden und soweit ich verstanden habe, weniger und sehr viel größere Spermien.
Aha, okay.
Die müssen nicht gegen Millionen andere Spermien antreten.
Ah, okay, weil
antreten.
Die wissen, hey, komm, wir drei, wir machen das auch so, Ding.
Ja.
Ja, okay, dann würde ich an deiner Stelle auch lieber so einen kleinen Mini-Penis blasen.
Ja, wahrscheinlich auch ein kleiner Cumshot, weißt du so.
Oh Gott. Ein kleiner Cumshot, oh Gott.
Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ist der so Ruf erst ruiniert,
so,
legt es sich ganz unschuldig.
Ja, deswegen sitzt du ja auch nackt vor mir und die Nachbarn sehen dich.
Wie sind wir jetzt hier abgestiegen? Ich habe keine Ahnung. Ja, sorry, dumme Frage, gute Antworten.
Nee, ist super, ja. Interessant, habe ich was gelernt.
Aber lass uns mal wieder back to the roots gehen.
Ja.
Es gibt ja, unsere Einladung steht ja für alle da draußen. Wenn ihr Bock habt auf eine Sex-, Beziehungs-, Lust-, Orgasmus-, irgendwelche Frage, dann könnt ihr uns die schicken an die hello@reinundraus.com. Wir behandeln die anonym und philosophieren mal so, was uns zu eurer Frage einfällt. Wir haben wieder sensationelle Fragen bekommen. Und ich habe so einen Teil einer Frage, würde ich gerne mal vorlesen und wir trampeln so drauf rum.
Genau, wir haben ja immer versuchen ja immer so ein bisschen einem Thema zu folgen und danach suchen wir die Fragen dann irgendwie so ein bisschen aus. Die passen Schieß mal los. Ich habe hab's schon überflogen, also I don't know.
Let's go for it. Die Julie fragt etwas über das Potenzial der Persönlichkeitsentwicklung mit BDSM und so weiter. Super spannend. Und lalala, hey Jones, liebe deinen Podcast. Möchte dir für deinen Input danken. Sie hat im Februar diesen Jahres angefangen bei Folge 1 und ist jetzt bei Folge 80. Und auch diese E-Mail, die jetzige E-Mail ist von April. Das heißt, Die ist bei Folge 500, die noch gar nicht produziert ist wahrscheinlich. Mhm. Aber sie sagt, sie hat so viel dazugelernt, Sichtweisen geändert und sich mit Sex beschäftigt. Und in der Beziehung tauchen wir auch in den Bereich BDSM ein. Und jetzt kommt so ihr Vorspiel. Was mir auffällt, ist, dass Sexualität, je mehr man in die Materie einsteigt, immer wissenschaftlicher wird und ein krasses Potenzial an Persönlichkeitsentwicklung hat. Well, das ist die Rein-und-Raus-Philosophie.
Ja.
Ja. Ich glaube aber nicht an die Wissenschaft, sondern man steigt immer tiefer in die Psychologie eigentlich ein. Mit,
schon mal verstanden.
Genau. Das hat sie jetzt geschrieben, dann schreibt sie mit ihren psychedelischen Erfahrungen mit Drogen. Okay. ich stelle mir zwei Fragen im Rahmen des BDSM und habe noch Anmerkungen, die kommen später. Okay. So, und jetzt fragt sie. Ich habe das Gefühl, dass die devote Rolle, ich bin Switcher, aber eigentlich egal für die Ausführung, ein ganz großer Teil Therapie darstellt, für viele scheinbar auch unbewusst. Ein Auflösen von einer tieferen Problematik / Herausforderung im Leben. Der dominante Part eigentlich eine Rolle spielen kann und eine Mauer aufbaut, ziemlich unverletzlich und kalt sein kann, aber dennoch so sensibel sein muss, um lesen zu können. Ein Mensch, der nur dominant lebt, kann der sich überhaupt hingeben? Fragezeichen. Oder hat er Angst, die Mauer fallen zu lassen? Auf der anderen Seite, ein devoter Mensch, bricht er zusammen, wenn er sich komplett hingeben würde? Oh, das sind viele, viele Fragen auf einmal. Ja. Oder hat er, ich lese ganz vor, ist das Risiko, das als dominanter Part nicht auffangen zu können, gegeben? Und gibt es Psychologie, die auf Nachwirkungen einer BDSM-Session spezialisiert sind? Oh mein Gott. Okay.
Willst du da erstmal irgendwie stoppen?
Ja,
oder?
Ja, voll. Wir müssen nochmal lesen. Ja.
Also, sorry, liebe Julie, oder wir haben was.
Du musst ein bisschen präzisieren, worum es dir geht.
Ist ein bisschen durcheinander, aber also so wie ich es verstanden habe, also sagt sie, dass BDSM, devot und dominant die Rollen auch psychologisch und persönlichkeitsentwickelt.
Sagt, ein ganz großer Teil Therapie darstellt, ich sage jetzt mal, darstellen kann.
Ja, klar. Und dann fragt sie ja, ob die verschiedenen, also ob dominant und submissive, ob die auch aus ihrer Rolle raus können oder ob es irgendwie Probleme gibt, wenn sie zu sehr in ihrer Rolle sind.
Ja,
also
genau.
wenn der Dominante, kann der auch da raus oder ist er immer dominant und ist die Submissive-Person, kriegt sie Probleme, wenn sie sich zu sehr hingibt oder kontrolliert sie sich noch oder er?
Ja.
So?
Ja.
Hast du das auch so verstanden?
Also wir gehen mal Frage für Frage durch, okay?
Okay.
Ich habe das Gefühl, dass die devote Rolle ein ganz großer Teil Therapie darstellt, für viele scheinbar auch unbewusst. Ich persönlich glaube, ist egal, ob devot oder dominant, es kann beides mal therapeutisch sein.
Ja.
Und man muss ganz vorsichtig sein, weil nein, nicht jede BDSM-Session ist inhärent therapeutisch.
Ja.
Also, was heißt Therapie? Therapie heißt für mich.
Ein schwieriges Wort.
Ja, ist ein schwieriges Wort, weil es suggeriert Heilung.
Mhm.
Und um eine Heilung von etwas zu erlangen, muss es eine Verletzung geben, an die ich rankomme. Und da ist so der therapeutische Teil, den ich auch bei BDSM sehe, dass, wenn wir zum Beispiel von unserem Workshop auch ausgehen, die Arbeit mit dem Core Erotic Theme, nennt man das, ist aus einem Buch von Jack Morin. Der schreibt, der therapeutische Teil besteht darin, dass wir durch eine BDSM-Session eine devote Rolle noch einmal erleben können, wie eine Rolle, die wir zum Beispiel als Kind, wo wir devot sein mussten, erlebt haben. Und heute die Intensität, die Gefahr, das Verlassenheitsgefühl, die Ohnmacht, dass wir nochmal an alte Gefühle herankommen, um sie heute als erwachsener Mensch mit sehr viel mehr Ressourcen besser verarbeiten zu können.
Ja.
Und das ist der therapeutische
und
Winkel.
Und das Trauma quasi aufzulösen.
Genau.
Um jetzt mal den Begriff des Traumas reinzuwerfen, der ja auch eigentlich ein bisschen
auf der anderen Seite, und jetzt auf die dominante Seite rübergehend, kann es komplett therapeutisch sein. Und das ist etwas, was wir erleben, können wir ja gerne auch über so Rollenspiele später reden. dass ich ganz oft in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, Macht oder Domination erlebt habe. Und jetzt in einem dominanten Rollenspiel das Gegengewicht zu meinem Leid erfahre. Also eine Art von Aussöhnung, in dem ich das ganze Spektrum erlebe und nicht auf einer Seite hänge. Das heißt, ich bin nicht verfangen in dem, ich muss für immer dominant sein, weil hier finde ich altbekannte Gefühle, sondern ich kann auch zurückdominieren und da ist Befriedigung drin, weil endlich kann ich meine ganze Verteidigungsenergie, die ich vielleicht als devoter Part früher nicht ausleben konnte, habe ich da vielleicht mal Zugang dazu und kann in die Balance kommen dieser Gefühle. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich meine, das ist ja, ist, glaube ich, das Wichtigste auch an der Arbeit im BDSM. Also jetzt zum Beispiel als Dominar oder als Dominus. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste an der Arbeit, dass man Menschen, die in ihrem Alltag, in Alltagssituationen, in meinetwegen einer sehr dominanten Rolle sind, wie irgendwie, es ist ja so, dass dieser
Sexualpsychologie,
dieser typische, dieser Stereotyp, harter Geschäftsmann irgendwie geht zu einer Domina und lässt sich da in einer Windel irgendwie auspeitschen. Also. Aber das ist es, darum geht es ja irgendwie auch, dass er sie sich einfach mal fallen lassen kann und vielleicht wieder in die Rolle eines Kindes schlüpft und darin Befriedigung und irgendwie auch Erlösung findet, so als Ausgleich.
Es geht in der Therapie oft um die Dualität, entweder von sogenannten basalen Ängsten, also Angst vor Ablehnung, Angst vor dem Tod und so weiter. Es gibt aber auch das gleiche, in gewisser Weise das gleiche Gleichgewicht von Dominance und Submission. Du kannst nicht immer, also du würdest dran zerbersten, immer dominant sein zu müssen oder immer dominiert zu werden. Oft ist es so, dass unser Organismus strebt nach einer gewissen Art von Ganzheit und Ganzheit im Sinne von einer Balance. Und es braucht jedes Extrem auf einer Seite des Spektrums, braucht in gewisser Weise den Ausgleich auf der anderen Seite. Und letzte Woche, Chris Mulzer, jahrzehntelanger ein Trainer und Lehrer für Persönlichkeitsentwicklung, gerade mit Sexualpsychologie, sagt, Top-Manager zum Beispiel, nur mal als so diese typische Stereotype, der muss immer dominieren, nutzen diese Hebel, sich dominieren zu lassen, als Ausgleich, damit sie wieder dominieren können.
Ja.
Also das ist eine schlaue Art, diesen Ausgleich proaktiv zu suchen. Ich habe verstanden, das ist wie eine Amplitude und was hoch fliegt, muss tief kommen, damit es wieder hoch fliegen kann.
Ja, voll.
So,
ja. Und das ist in allem, diese Waage ist ja auch.
Sie schreibt auch übrigens, also, weil wir auch da sind, ein Auflösen von einer tieferen Problematik und Herausforderung im Leben. Genau das. Wir wollen uns, also die größte Befriedigung erreichen wir, indem wir uns als Gewinner vergangener Konflikte erleben. Also, dass ich dominiert werden kann, aber nicht mehr unter dem Gefühl von Ablehnung und Ohnmacht und Hilflosigkeit leide, sondern mich in dem Gefühl von Hilflosigkeit ergötze und darin meine Lust finde.
Ja, weil man irgendwie Kontrolle drüber hat.
Weil ich Ressourcen habe, weil ich 10, 20, damit 30 Jahre älter bin und das besser einordnen kann, weil ich merke, also ich habe Theory of Mind, das heißt, ich bin kein Kind mehr, das denkt die Welt, also ich bin das Zentrum aller Existenz, sondern, das war nur eine Erfahrung und ich kann Lust daraus erfahren, dass ich heute in Anführungszeichen drüber stehe.
Ja.
So.
Ja, voll.
Also viele Leute nutzt das, oft auch schon gehört so im Bereich Shibari, dass Leute durch die Enge der Seile im Bondage-Bereich endlich loslassen können. So, jetzt hast du wieder dieses Gleichgewicht. Voll, Du hast die Enge.
Schöne Metapher.
Und innerhalb der Enge hast du es loslassen.
Ja.
Und ich habe viele Leute kennengelernt, die das erste Mal richtig weinen könnten, weil sie jede Restriktion der Seile hatten.
Ja.
Voll spannend, oder?
Total.
Ja.
Macht mir gerade total Lust.
Hast du Bock drauf?
Ja.
Was glaubst du, was brauchst du? Brauchst du eher die harte Bondage oder musst du Dominanz ausüben?
Ich brauche eigentlich das extrem devot sein, so, weil ich bin in meinem Job, muss ich sehr, also nicht unbedingt dominant sein, aber sehr souverän sein. Ja. um irgendwie auch ernst genommen zu werden und so, mhm, und delegieren und Entscheidungen treffen. Und ich bin auch mit meinen Gefühlen und mit mir selbst sehr kontrolliert. Also ich habe das jahrelang mir antrainiert, meine Gefühle zu kontrollieren. Mhm. Und ich glaube immer, dass ich, oder ich bin gerne devot, aber da gibt es so einen Begriff für den, wie, mhm, wie sich eine Sub nennt, die sich aufbäumt.
Ja,
weißt du, was ich meine?
A top from bottom.
Genau, also da gibt es irgendwie so einen Begriff für, mhm, also ich bin eher die einen auf submissive macht und so, ich lasse mich dominieren, aber eigentlich das ganze Ding kontrolliere und auch den Dom kontrolliere.
Du bist eigentlich eine Überdom, so. du bist dominant in der Unterwerfung.
Mir fällt jetzt gerade der Begriff für diese Sub nicht ein. Das ist irgendwie so eine, mhm, du weißt, was ich meine. Ja,
du bist dominant in der Unterwerfung.
Unterwerfung habe ich noch die Szene, Kontrolle.
Obwohl du unterworfen bist.
Richtig. Ja. Und alles, was mit mir geschieht, kontrolliere ich eigentlich mit meiner Aktion.
Du könntest Nein sagen und das Spiel ist vorbei.
Ja, so zum Beispiel. Und ich provoziere auch gerne. Genau. Und meine Schmerztoleranz und auch meine Lust auf neue Dinge erleben und meine Grenzenlosigkeit führt dazu, dass ich Gefallen daran finde, dass wenn ich einen Dom in einer Session provoziere und weiß, okay, da können jetzt Dinge auf mich zukommen, die können schmerzhaft sein oder erniedrigend oder so sein. Ja. Aber dadurch, dass ich mir einrede, dass ich das ja will oder so, habe ich das immer noch unter Kontrolle.
Ja, du hast also auch das Mindgame ist die Kontrolle behalten. Ja. Also glaubst du, du wärst bereit, diese Kontrolle zu verlieren oder würdest du da, also weißt du, stell dir vor, ich knebel dich jetzt und mir sind deine Bedürfnisse wirklich scheißegal. Mhm.
Also das ist ja eine Fantasie von mir.
Hast du die Idee, dass du da zur Lust findest oder würdest du extrem Widerstand erfahren?
Eine meiner Fantasien, und das ist jetzt kein Aufruf, dass hier irgendwas organisiert wird, ist Männer, Rape Play. Ja? Also ist so ein Vergewaltigungsszenario einfach. Aber tatsächlich möchte ich natürlich nicht von irgendeinem vergewaltigt werden. Natürlich will ich nicht vergewaltigt werden. Also das will ich jetzt mal klarstellen. Ja, klar. Also das ist eine Fantasie und da geht es eher darum, dass gegen meinen Willen, ich wehre mich, man packt mich und so. Und natürlich ist in meiner Fantasie, das ist ein extrem attraktiver Mann, den ich sexuell super anziehend finde. Mhm. Und ich wehre mich nur so
hemdsärmelig.
Genau, so hemdsärmelig und werde dann durchgefickt. So, das ist natürlich eine nette Rape-Play-Fantasie. Und ich glaube aber tatsächlich, wenn das wirklich gegen meinen Willen geschieht und ich irgendwann in diesen Modus komme, ich will das nicht, das hört jetzt auf und das dann nicht aufhört, dann ist das ein richtiges Problem für mich.
Ja. Ich glaube, ich komme wieder auf das Shibari, das gefällt mir, die Idee, dass du dich wahrscheinlich in die Submission hinein entspannen könntest.
Ja.
Also, dass die Intensität nicht durch die Gewalt von Rayplay kommt, sondern dass es erst ein Vertrauen, ein Loslassen von dir braucht und dann die Intensität steigen kann.
Ja.
Und das ist dein inneres Erleben. Also nicht 10 Männer, sondern okay, ich muss mich in meiner Bewegungslosigkeit rein entspannen.
Ja.
Das könnte sein.
Ja, total. Ja, absolut. Also das ist, mir ist gerade noch irgendwas gekommen, aber.
Ja, okay, ich lese mal weiter.
Ja,
sie sagt ja, der dominante Part eigentlich eine Rolle spielen kann und eine Mauer aufbaut, unverletzlich und kalt sein kann, aber dennoch so sensibel sein muss, um lesen zu können. Okay, das ist keine Frage. Ein Mensch, der nur dominant lebt, kann der sich hingeben? Ich glaube, er muss.
Mhm.
Ich glaube wirklich sehr stark, jemand, der von sich glaubt, dass er immer dominant sein muss, ist inhärent schwach.
Ja, voll. Also und er wird das irgendwie ausleben oder sie. Also, und wenn es im, keine Ahnung, irgendein Kinderspiel spielen ist und dabei weinen oder so. Und keiner sieht es.
Shit, ja.
Also irgendwas, was du ganz alleine machst.
Oder sitzt oder im Auto und hört zu Prince Purple Rain und weint eine Träne dabei.
Genau.
Purple Rain. Ja, wirklich. Ja. Also, das ist witzig, wir reden über solche Bilder und es erscheint dir aber als eine ziemlich logische Konsequenz, dass es irgendwo ein Ventil braucht.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend. Ja. Ne? Also als wäre es menschlich.
Ja.
Oder, sie schreibt weiter, hat er Angst, die Mauer fallen zu lassen. Nochmal, ja. Jemand, der glaubt, dominant sein zu müssen, hat ein Problem, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, definitiv.
Ein devoter Mensch, bricht er zusammen, wenn er sich komplett hingeben würde? Nö, glaubt muss ich
nicht. Also gerade ein devoter Mensch nicht. Ich glaube, ein dominanter Mensch, wenn er sich hingeben muss und das nicht gewohnt ist und sich darauf nicht einlässt, könnte zusammenbrechen.
Gibt es Psychologen, die auf Nachwirkungen einer BDSM-Session spezialisiert sind? I don't know. Aber es gibt immer, also jemand Professionelles im BDSM-Bereich, der integriert immer Aftercare. Und hey, ich meine, es gibt natürlich Konsensgespräche vor einer BDSM-Session, damit genau diese Grenze, BDSM ist ja nicht dazu da, eine Grenze zu trashen, sondern an einen Grenzbereich zu kommen, wo es spannend wird. Es geht nie darum, in die Panikzone zu kommen. Ich glaube, dann ist es Gewalt, dann ist kein BDSM mehr. Und ob es da, ja bestimmt, aber die Psychologen, die sind auf posttraumatische Belastungsstörung und dann war es kein BDSM-Spiel, sondern dann war es Gewalt.
Also ich habe, darf ich dazu mal einlenken, ich höre ja auch sehr gerne True Crime Podcast. Und da ging es dann um einen Fall, da hat nämlich ist die Frau verheiratet irgendwie nach Hause gekommen und wurde, also dann war jemand im Haus, der sie gefesselt hat und vergewaltigt hat. Und sie wusste dann, okay, mein Mann kommt irgendwie bald wieder. Sie war noch ans Bett gefesselt und dann kam der Mann nach Hause und sie hat so gerufen und so. Und dann kam der und dann hat sie mitbekommen, dass ihr Mann mit dem Vergewaltiger irgendwie Geld austauscht oder so. Und dann war das...
Oh, du wolltest doch vergewaltigen.
Ja, genau. Und dann kam raus, weil dann kam raus, dass sie ihrem Mann erzählt hat, dass sie Vergewaltigungsfantasien hat. Und er dachte sich als toller Ehemann, dann erfülle ich ihr den Wunsch. Dann hat er jemanden bezahlt, der ein Spiel, also ein Rollenspiel inszeniert und sie vergewaltigt.
Oh mein Gott.
Und er dachte sich jetzt, ey, ich habe dir doch einen Gefallen getan, das war doch deine Fantasie.
Und wie ging das aus?
Das ging aus, dass der Mann verurteilt wurde.
Wirklich? Dafür, also die hat dann gesagt, du Wichser, das war's.
Ja, also das wirklich? Also ja, ich glaube aber auch, wenn du das so falsch verstehst, also wenn ich dir von meinem Rayplay oder von meiner Vergewaltigungsfantasie erzähle, dann gehst du doch nicht davon aus, dass ich tatsächlich vergewaltigt werden möchte oder nicht. Ja. Also kein vernünftig denkender Mensch.
Okay, komm, das war ein Witz von mir. Ja. Nicht vorbeikommen.
Nein, also kein vernünftig denkender Mensch oder in einer Beziehung, wenn du dich unterhältst, macht sowas. Ja.
Nein,
und es ging in dem Podcast auch darum, ob der Vergewaltiger verurteilt wird oder der Mann. Und der das ausgeführt hat, hat tatsächlich keine Strafe bekommen.
Oh, krass. Ja. Obwohl er ja...
Ja, aber er in dem Wissen, dass das ein... Also er hat ja nicht gewusst, dass er eine Straftat begeht.
Ja, aber ich meine trotzdem...
Er dachte, das wäre so gewollt gewesen auch von ihr.
Ja, klar. Boah, fuck. Hm. Der Richter will ich nicht sein. Hm. Das ist schon eine verzwickte Situation. Ey.
Aber stell dir das vor.
Oh Gott, Alter.
Oh Gott.
Nee, lieber nicht, ey.
Also,
okay.
Das ist mir dazu eingefallen.
Hey, der letzte Satz Ihrer Frage, den finde ich auch nochmal wichtig oder interessant, weil ich glaube, dass, also wenn ich es vorlese, denken viele so, hey, habe ich schon mal drüber nachgedacht. Mhm. Wenn Inhalte aufgearbeitet sind, bewusst oder unbewusst, verliert man dann den Reiz des Devoten oder kann man es dann erst richtig genießen? Sau gute Frage.
Warte, ich habe die noch nicht ganz begriffen.
Also ist natürlich ein Framing. Also sie geht davon aus, dass das Bedürfnis nach Devotsein inhärent ein Problem hat, das man psychologisch bearbeiten kann.
Okay.
Und jetzt fragt sie, wenn ich das bearbeitet habe, verliere ich dann das Interesse am Devotsein oder kann ich es dann erst richtig genießen?
Ich glaube, ich kann es dann erst richtig genießen.
Ich auch. Weil was ich mir denke ist, vorher musste ich es sein, ich hatte keine Wahl, weil da gab es etwas Unbewusstes, das war im Schatten, da waren Energien,
ich habe gespürt, ich brauche es.
Ich brauche etwas und wenn ich es aufgearbeitet habe, dann kann ich es ja wählen.
Ja.
Das ist ja wie der Unterschied zwischen einem Alkoholiker oder jemand, der ab und zu was trinkt. Der Alkoholiker muss Alkohol trinken. Der andere kann wählen zwischen Wasser und Alkohol. Und ich glaube, dann kannst du es also richtig genießen. Ich glaube, dann kannst du es erst richtig nutzen.
Ja.
Weil du kannst
und auch genießen,
durch deine Sexualität in deine Kraft kommen, weil du zum Beispiel diese devote Seite nicht mehr zum Beispiel in deiner Arbeit ausleben musst, wo dein Chef über dich drüber bügelt.
Ja.
Oder dich unterdrückt oder zu viel Arbeit gibt. Weil das ist ja das Problem von unbewussten Devoten ist ja, es bringt sich ja doch zum Ausdruck.
Ja.
Und du stellst dir selber ein Bein und du verkackst deine Karriere, um immer wieder in dieses Gefühl einzutauchen.
Ja.
Und wenn du das aufgearbeitet hast, dann kannst du wählen, wann du das auslebst. Und das ist ein Riesenvorteil.
Ja, voll. Ich meine, das ist genauso wie mit Pornosucht. Wenn du es brauchst, ist es einfach quälend und scheiße.
Absolut.
Und du brauchst es, aber kannst dich aufhören. Und wenn du das bearbeitet hast oder das Problem nie hattest.
Ich kann heute im Porno gucken und ich kann mich bespaßen dabei.
Genau, du kannst sagen, ey, jetzt aber gerade habe ich mal Bock drauf.
Ja.
So.
Ja.
Ja, also ein bisschen wir geschrieben, aber an sich cool. Gute
ich empfehle gute allen und also ich hätte nie gedacht, okay, dass ich jemals das sagen werde.
Okay, erzähl.
Hör zu. Rollenspiele sind echt gut. Ich mag Rollenspiele.
Und das freut mich jetzt voll zu hören.
Ich hätte immer gedacht, ich meine, hey, was machst du so überrascht hier?
Ja, nein. Also ich weiß nicht, aber Ding ist ja Rollenspiele.
Wie oft bist du in der Woche die Sekretärin, die falsch getackert hat?
Ja, obwohl aktuell sind es immer mal so, die Rollen ändern sich auch ein bisschen.
Das Geile ist, ich hätte immer früher, also als ich keinen Zugang dazu hatte, dachte ich immer, ich mache da so ein Schauspiel und ich setze mir so eine fucking venezianische Maske auf
und mache einen auf Gangster. Unangenehm, peinlich. Und
eigentlich ist es so Krankenschwester-Scheiß und so weiter. Aber also ich, vor allem wir zwei, wir haben eine Edge entdeckt, wo wir tatsächlich sagen müssen, oh fuck, wir können tatsächlich in solche devote, dominante Gebiete eintauchen, wo wir tatsächlich so im jeweiligen Kopf irgendwo drin sind.
Ja, das ist auch nicht peinlich oder unangenehm oder so. Also ich finde das sowas von anturnt.
Was ist es für dich? So.
Ich muss überlegen, so die Historie des Rollenspiels, so was in meiner Sexualität stattfindet. Ja. Also ich habe schon mit meinem ersten Freund Rollenspiele gehabt, aber anders als jetzt. Also irgendwie ist das perfektioniert. tatsächlich, früher habe ich keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, aber dass es das gibt, dass man das macht. Es gibt ja auch diese Kostümchen, die man sich kaufen kann und so für Sex. Immer habe ich ein paar von im Schrank.
Gleich eine Story von mir,
Und dann mit meinem ersten Freund, wir haben dann so irgendwie, ich muss mal überlegen, irgendwie am Strand, dann haben wir wirklich so ein Handtuch auf den Boden gelegt und dann habe ich mich da hingelegt, als würde ich gerade am Strand liegen, so. aber irgendwo musst du anfangen, weißt du?
Ja.
Und dann, wir haben da wirklich so eine Szene nachgespielt.
Aha.
Und ich überlege gerade, weil ich kann jetzt auch gleich mal drauf kommen, wie ich Rollenspiele jetzt lebe oder wie wir das leben, das ganz anders ist, viel mehr im Kopf als nach außen eine Verkleidung. Also wir haben wirklich das Ding so mit Bikini hinlegen und dann, hey, darf ich den Rücken einschmieren oder so und dann daraus ist dann Sex geworden und so.
Aber dann habt ihr das als Vorspiel benutzt, aber das wirkliche Rollenspiel hat trotzdem im Kopf stattgefunden.
Ja.
Ihr habt nur so ein paar Ramp-Up-Dinge benutzt.
Ja, genau, aber dann da war das tatsächlich so, dass wir das Vorspiel, also dieses der Unbekannte, der dich anspricht oder so der Unbekannte an der Bar und und dann kommst du zum Sex, was ja total verboten ist, dass man direkt und so, und das passiert ja irgendwie fast nie und so und das ist ja das Spannende.
So unmittelbare
und das,
Fantasie.
Genau, das haben wir als Vorspiel benutzt und der Sex war dann eigentlich wie immer. und im Laufe meiner Rollenspielkarriere, es gab dann auch mal Männer, die haben das peinlich oder unangenehm gefunden und dann nicht, habe ich dann damit nichts zu tun gehabt, weil alleine kann ich mir schon mal eine Gedanken machen, aber Aber was wir jetzt machen, das ist ja nicht, wir ziehen uns jetzt irgendwie keinen Anzug und Sekretärin-Brille auf. Und machen hier ein Schauspiel. Mhm. Also das machen wir ja nicht, sondern das ist ja eher so ein, so wie wir miteinander reden oder das, was ich mir vorstelle, wer du bist. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, so du bist mein Chef und ich stehe ja, mein Co-Erotic-Theme so
das Verbotene.
Verboten ist einfach ja. Das Verbotene, das hört mich unglaublich an und so dieses, du bist mein Chef und eigentlich darfst du nicht mit der Praktikantin, mit Sekretärin schlafen.
Das Interessante ist, bei meinem Co-Erotic-Theme ist es die Schuldgefühle überkommen. Und ich könnte niemals als Chef eine Mitarbeiterin ficken, aber in meiner Fantasie mit dir, auch weil die zwei Puzzleteile so gut zusammenpassen, funktioniert das für dich und es funktioniert für mich.
Ja.
Wir müssen uns gar nicht verständigen, was in einer Szene passiert.
Nee.
Oft fängt es nur damit an, so Entschuldigung.
Dass wir uns mit Nachnamen ansprechen, oder?
Genau. Sie haben die Blätter. Herr Bolt. Sie haben diese Blätter. Das sind gar keine Blätter. Und ich sage, der Stapel Blätter ist aber sehr unordentlich, Frau Cat. Und schon sind wir richtig drin. Ja. Und wir haben so ein gemeinsames Verständnis, was dir insgeheim so abgeht.
Mhm. Ja, total. Und das ist nämlich so ein Next-Level-Rollenspiel.
Ja, finde ich auch.
Ja, so. Ja. Und ich meine, ich habe meine Kostümchen, also von Schulmädchen über Putzfrau oder Reinigungskraft, wenn man auch sagen kann, über Stewardess habe ich alles so Kostümchen, aber jetzt bei uns, ich hatte die noch nicht an, weil einfach mein Rollenspiel sich geändert hat, auf in den Kopf.
Spannend. Ja, ich habe auch so die Idee, dass es eine geile Möglichkeit ist für Paare, die Dynamik, die sie eh schon leben, umzudrehen. Also wir enden wieder bei dieser ausgleichenden Energie.
Ja.
Weil, also du hast ja vorhin erzählt, tendenziell bist du, wenn du aus einer Arbeitssituation kommst, bist du in einer Machtposition gewesen. Ja.
Mhm.
So, ich überlege gerade, ob ich es gleich über mich sagen kann. Ich bin aus einer devoten Situation gekommen als Hausmann.
Also
ich habe so die Idee,
schon,
dass
aber, wir aber sagen wir so, wenn ich nach Hause komme, dann ist oft irgendwie Wochenende und ich habe eine harte Arbeitswoche hinter mir und du hast gerade die Wohnung geputzt.
Und ich bin echt der Lappen, der gerade geputzt hat.
Das muss halt auch jemand machen. Warum Lappen? Das ist wertvolle Arbeit.
Nein, tatsächlich bin ich in der, also und ich mag ja die Rolle des Dienenden auch sehr gerne, dass ich tatsächlich dann gekocht habe zum Beispiel.
Oder du kochst
für mich, Und das ist spannend, also das ist schon, du bist schon der Top-Dog und ich bin das Hausmädchen. Und das Rollenspiel hilft uns dabei, die Situation wieder umzudrehen und auch in unsere Polarität zu kommen.
Ja, voll. Das ist voll die Erkenntnis gerade über uns.
Und dann haben wir wieder ein ziemlich gutes Verhältnis zueinander.
Ja.
Das ist witzig, wenn wir das Rollenspiel oder den Sex nicht hatten, dann hängen wir in komischen Rollen.
Ey, das macht total Sinn.
Ja. Und deshalb streiten wir. Ja.
Nee, aber wir können mal erzählen, aber tatsächlich haben wir, wenn wir uns ein paar Tage nicht sehen, weil ich auf Geschäftsreise bin, dann ist für uns das irgendwie schwierig, wenn wir uns begegnen, weil du bist so in dieser Homeoffice-Situation.
Einfach einem anderen Vibe,
Genau.
Ja.
Und du hast ja auch irgendwie ein bisschen mehr Laptop-Arbeit und so. Und du bist auf einer ganz anderen Ebene, als ich das bin.
Ja.
Wenn ich so gestresst dann ankomme und total Lust habe, den ganzen Arbeitsmüll auf dich abzuladen, weil ich einfach mal kurz meinen Frust loswerden möchte.
Ich bin schon das Gossenmädchen in dem
Moment. Genau. Ja. Und da haben wir Schwierigkeiten mit. Und wir haben jetzt mal das letzte Mal versucht.
Ja, einfach mal auf der Klappe halten und
einfach mal nicht reden und erst auf.
Und siehe da.
Und siehe da, es hat gut. Ja,
also
hat
es ist tatsächlich, ich glaube, ich meine, das ist so geil. Ich sehe immer wieder die Parallelen zu Therapieformen ohne Ende. Es gibt einfach ein gewisses Spektrum von extrovertiert zu introvertiert, von dominant zu submissiv.
Dort.
Und wir letztendlich, in der Rolle, in der Maske, die eine Arbeitssituation, in die du gezwungen bist, weil das ist halt einfach dein Job.
Ja.
Ist es so, als wärst du auf dem Spektrum, wenn man das so als Pendel sieht, würdest du in einer Ecke hängen, weil du zu lange diese Maske tragen musstest. Ja. Und erst diese Umkehrung sorgt eigentlich wieder dafür, dass wir beide uns auf dem Nullpunkt begegnen,
ja,
und in beide Richtungen flexibel,
ja,
sind.
Ja, total.
So, das ist das Geheimnis.
Dass ich nicht dich dominiere oder du mich oder andersrum.
Ja, aus Gewohnheit. Mhm. Aus der Verlängerung von dem, was wir gerade eh schon getan, ja, haben.
Ja, total. Ja, ist super interessant.
So, liebe Julie, das ist es.
Ja. Jetzt sind wir schon voll in das Rollenspielthema reingekommen. Erzähl mir mal von deinen Rollenspiel-Erfahrungen oder wie bist du da so auf den Trichter gekommen?
Bei mir, also du hast ja vorhin erzählt, dass du die, wie nennst du es, die Oberhand gewinnen. Du kommst aus einer, nee.
Was?
Erzähl mir nochmal, wie war deine, du hast Dominanz behalten, obwohl du unterworfen wirst.
Ach so, du meinst, nee, du springst selber zurück. Ich weiß jetzt, wo du warst, ja, wo du bist. Du meinst, wenn ich in einer Submissive-Rolle bin, wenn ich submissiv bin,
ja,
und es aber nicht schaffe, komplett die Kontrolle abzugeben und damit, ja, mich aufbäume.
Ja, genau.
Also from the bottom.
Ja, genau. Ist ja so eine Art von, man könnte sagen Switcher. Stimmt nicht ganz, aber du bist so ein bisschen in der Ausprägung flexibel.
Ja, ja,
bei mir, warum wir auch wunderbar zusammen funktionieren, ist bei mir ist genau andersrum.
Okay, erklär's.
Ich habe ganz gerne die Dynamik, dass ich aus der dominanten Rolle komme und unterworfen werde, um das zu bekommen, was ich mir nicht getraut habe, danach zu fragen.
Ah, ja, ja, okay.
Also ich bin dominant und ich bin so der Polizist und du bist so das Mädchen. Aber im Verlauf der Story bist du so, du entdeckst, was ich mir zu Schulden habe kommen lassen und als Bestrafung muss ich dich lecken.
Ja, 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 voll. Das ist auch oft, das
weißt
stimmt.
Du, was ich,
ja,
meine?
Ja, ja, stimmt.
Also das ist das Gleiche, ja, umgekehrt.
Ja, und ich sage dann auch oft so, du willst mich jetzt fertig machen oder was? Und,
ja,
dann so, jetzt
ist das
bin
schon
ich mal
alles,
dran.
Du kleiner,
ja,
genau, Schniedel. Ja. So, und ich bin so, ja, Mann, ja, geil.
Ja, ja, stimmt.
Ja.
Im ersten Moment ist es ein...
Das, und ich habe das, ja, das erste Mal richtig erfahren. Oh Gott, ich hatte einmal so eine Psycho-Freundin, schon lange her, lange her. Und ich habe viel gelernt. Und die war, weißt du, Menschen kommen einfach aus unterschiedlichen Situationen, aus sozialen Begebenheiten, sind auf einem anderen Level als du. Also in ihrem Fall, war sie auf einer Halloween-Party und, okay, ich war im Bett. Und sie war auf einer Halloween-Party und war als Vampir verkleidet. Und man hatte aber halt irgendwie auf dem Heimweg, hat sich ja irgendwie so eine horny Rage gesoffen auch ein bisschen und dachte sich, oh, wenn ich heimkomme, überfalle ich den alten Jones, weil er liegt im Bett und der weiß gar nicht, was ihm blüht. So. Und dann ist sie richtig so in die Wohnung so, ich bin Vampir, bam, und hat sich so ihren Arsch auf mein Gesicht gedrückt und ich musste lecken und wir hatten wildesten Sex überhaupt. Und das hat mich ultra, ultra, ich war so in meinem Erotic Theme.
Mhm.
Weil ich halt komplett, ich musste
überrannt
mein Leben lecken,
ja,
weißt du? Und die war halt richtig so, die war dedicated, die, mhm, war, das passiert,
ja,
jetzt.
Ja.
Ich bin jetzt diese dominante Vampir-Lady,
ja,
und ich saug dich, im wahrsten Sinne des Wortes, ich sauge dich aus.
Ja.
Puh. Und die, weißt du, wirklich auch diese, die bei mir, die Ernsthaftigkeit der Situation, dass ich nicht sagen kann, warte, Schatz, stopp, sondern so, nein,
ja,
du machst das jetzt,
ja,
hat es für mich halt voll gebracht.
Ja.
Also ich habe das gebraucht.
Genau, aber ist ein, ja, sagen wir mal, so ein schwieriger Grad.
Ja, ja, voll.
Weil es natürlich auch
geht halt Richtung Vergewaltigung.
Kann,
ja,
also ja, ja. Und es nämlich auch kippen kann, dass du vielleicht trotzdem, also obwohl sie dedicated ist, irgendwie einen Abfuck kriegst und denkst, ey, nee, Mann, ich habe gerade gepennt und
das kann
da
sein,
ich
aber dann kippt
drauf
die Situation halt und dann wird es schon deutlich, glaube ich.
Ja, eben, dann kippt die Situation. Und wenn sie immer noch dedicated ist, schwierig.
Ja, ja, ja. Aber ich meine.
Aber ich meine, es ist cool, dass du die schöne Erfahrung gemacht hast.
Ja. Davon. Ich meine, ich habe natürlich auch darauf vertraut, dass ich, wenn es wirklich ernst würde, körperlich halt überlegen bin.
Ja, ja.
Wenn man es umdreht, ist natürlich schwieriger. Ja. Also wenn du körperlich einfach schwächer bist und dein Gegenüber die Situation nicht richtig lesen kann,
ja,
und deinen Struggle als Lust missdeutet, dann, ja, passiert natürlich Scheiße. Ja. Aber weißt du, es ist halt der gefährliche Bereich. Ich meine, ja, Sex ist immer gefährlich. Also Sex ist immer inhärent eine Gefahr, weil es immer, also Penetrationssex, mhm, ist immer eine Grenzüberschreitung von dem Körper.
Ja.
Und wenn die Situation, also im Konsens vorher ausgelotet,
ja,
hätte ich niemals eine lustvolle Erfahrung machen können.
Ja.
Weil es den Moment gekillt hätte, wo es passiert.
Ja.
Und damit struggle ich selber. So, ich bin ein Riesen. Ich bin, also ein Drittel von unserem Workshop ist Konsens-Workshop.
Ja.
Und oft denke ich so, nee, Alter, ich will aber auch das Erlebnis erleben. Und nicht zerteilen.
Also, da muss ich an, also du hast mir mal mitgeteilt, was so deine Fantasie ist. Und dann habe ich mir eines Tages gedacht, ich setze das mal um. Und das beinhaltet, ich sage nicht so viel, aber ja, das beinhaltete, dass ich dominant bin.
Ja.
Ja. Und da habe ich das, und ich wollte es halt auch wirklich ernst spielen, weil ich wollte die, das sollte ja auch ernst zu nehmen sein, was ich da tue.
Ja.
Und
wir können das ruhig mehr Details geben.
Ja, okay, das möchte ich dir überlassen, weil das ist ja, ja deine aber, Erfahrung.
Ja, also mein Wunsch oder was meinem, gerade meinem Switcher-Bedürfnis am nächsten kommt, ist, ich will gleichzeitig dominiert werden, in dem Fall von dir, und zwar, dass du mich zwingst, jemand anders zu dominieren. Also eine Vererbung, damit ich, und Core Erotic Theme, über meine Schuld hinweg, also du steuerst meine Lust und deshalb kann ich ja nichts dafür.
Genau.
Und wir hatten eine Sklavin dabei.
Genau, ja. Ich habe dann eine Sklavin organisiert. Und du warst ja, sagen wir mal, du warst nicht völlig überrascht, dass irgendwas passiert, weil du einen sehr guten Sinn, du hast so einen siebten, ja, Sinn, du checkst das. Ich habe wirklich versucht, das so geheim wie möglich zu halten. Das war wirklich eine wochenlange Planung dahinter. so richtig mit, dass wir uns also die Sklavin und ich haben in ganzen Skript geschrieben, was passieren soll, wie, wann, wer was macht und so.
Ja.
Und dann, ich komme da drauf, weil das war ein Moment, ich habe dir dann, wir hatten ein Apartment gemietet und sie musste dann ja auch irgendwie kommen und wir mussten uns umziehen, weil du wusstest ja nicht, was dann so passiert und so. Und dann habe ich dir gesagt, setz hier die Kopfhörer auf mit Musik und du hast eine Augenbinde bekommen. Mhm. Das heißt, du hast nichts mehr gesehen und nichts gehört, außer die Musik.
Mhm.
Und das war schon das erste Problem.
Mhm.
Und dann musstest du so 20 Minuten warten, aber ich konnte dir auch nicht sagen, wie lange ungefähr. Also habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten oder so, aber du hattest ja auch keine Zeit, keine Uhr. Und ich, da fing es schon an, dass du so ein bisschen echt, ich glaube, du hattest Schwierigkeiten, du wolltest dich darauf freuen und offen für die Situation sein, aber hattest damit zu kämpfen, so richtig abgefuckt sein und zu sagen, nee, ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf.
Ist einfach Widerstand da.
Genau, du hattest richtig Widerstand, das habe ich voll gemerkt.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich auch noch so das Sklaven gesagt, so, wenn der das gleich abbricht, dann, also es könnte passieren, dass er es gleich abbricht, so, weil den kriegst du nicht so gut unter Kontrolle. Ja. Und ich weiß nicht, erzähl doch mal, wie es für dich war, weil ob mein Eindruck da richtig war.
Ja, also ich meine, ich will es jetzt nachvollziehbar für alle da draußen halten. Vor allem ein Core Erotic Theme zu produzieren, ist extrem schwer.
Ja.
Weil es gibt immer ein Moment hat ein Momentum. Er hat eine Dynamik, hat etwas, was sich selbst verstärkt. Core Erotic Theme hat oft damit zu tun, dass ich fast schon zufällig in eine Situation stolpere, wo ich Lust erfahre, bevor ich drüber nachdenken kann. Wenn du eine Situation gestaltest, denke ich drüber nach, bevor ich Lust erfahre.
Ja.
Und in die Richtung super, super schwierig.
Mhm.
Also, weißt du, egal, und wenn Leute Du kannst extrem horny sein, kannst ein Porno gucken, wie Leute eine Orgie Gangbang machen. Du organisierst ein Gangbang und du fuckst dich ab und es ist das schlimmste Albtraumerlebnis deines Lebens. Weil du mit dem Kopf angefangen hast, was eigentlich mit dem Gefühl anfangen sollte.
Ja.
Und das, also weißt du was, der Abend, der Tag war wundergeil und war crazy und alles. Und wir haben die Nacht zusammen verbracht. Und ich meine,
der nächste Morgen.
Ich meine, Dreams of my life, einfach zwei geile Frauen, eine links, eine rechts. Ich bin der Prinz in der Mitte. Aber also, wenn ich die Story fertig erzählen soll, nächsten Morgen, also, und das ist spannend, weil jetzt kommt eigentlich die Magic dazu. Am nächsten Morgen, wer hätte es gedacht, haben wir nochmal Sex im Bett. Und wir haben Spaß, stimmt's? Wir sind zu dritt, wir fallen übereinander her, es ist total organisch, so voll im Fluss. Ich denke, ich bin im fucking Himmel. Eigentlich bräuchte ich nur noch ein Bier und dann wär's das und ich kann sterben. Ja? Und am Ende bläst die Sklavin mir einen.
Ja, ich hatte, glaube ich, deine Eier im Mund.
Du hattest meine Eier im Mund, sie hat mir einen geblasen.
Ja. Ja.
Und jetzt kommt es. Es nähert sich einem Moment, wo ich kommen muss. Und mein Core Erotic Theme, beziehungsweise mein Konflikt schlägt zu. Ich denke mir, ich kann doch jetzt nicht abspritzen. Die ist doch gar nicht bereit dazu. Ich habe ja gar keinen Konsens.
Mhm.
Also ich komme so in meine Schuld. Darf ich das jetzt?
Mhm.
Und in dem Moment sagst du als dominanter Teil, spritze in den Mund. Und ich habe den Orgasmus meines Lebens, Alter.
Nee, das war geil.
Weil ich genau den Moment,
die Erlösung dann quasi,
den Moment meines Konflikts, die Situation, die wir da erlebt haben, war das perfekte Konstrukt meines Choreotic Themes. Minus die Gedanken im Voraus.
Ja.
Weil du den Moment erwischt hast, wo ich in meinen Zweifel komme und du hast mir die Absolution gegeben.
Ja.
Und das ist eine Kunst, es ist keine Wissenschaft, es ist eine Kunst, das nachzustellen.
Ja.
Du musst den Moment erwischen. Und Alter,
Gott sei Dank.
Big relief.
Das ganze Schauspiel am Vor.
Ich hoffe, das war für euch da draußen nachvollziehbar, worum es da geht. Aber es ist kein leichtes Konzept tatsächlich.
Ja.
Aber es ist ein extrem wertvolles Konzept, weil du durch diese, die Annäherung an ungelöste Konflikte, wie bei mir diese Schuld, darf ich das? Tatsächlich zu einer extrem großen Erlösung und Befriedigung führen von meinen alten Konflikten von was weiß ich wie viele Jahrzehnte her.
Ja.
Und das ist, wie sind wir jetzt da hingekommen?
Rollenspiele.
Da
war ich dann mal der und
Dominanz.
Das ultimative
Rollenspiel. Genau. Und, ganz ehrlich, ich empfehle allen da draußen, traut euch die Extreme, weil ich glaube sehr stark daran, dass ihr als Paar euer Rollenspiel durch Zufall entdecken werdet.
Ja.
Du kannst es dir fast nicht ausmalen, weil was du dir proaktiv ausmalst, ist wahrscheinlich umgekehrt proportional genau das, was es eigentlich ist.
Ja, erklär nochmal.
Ja, ihr kommt vielleicht aus einer Gewohnheit, der Wolfgang ist dominant, die Ursula ist submissiv und eure Fantasie ist die Verstärkung der Rollen.
Ja, okay.
Wohingegen, was ihr eigentlich bräuchtet, die Umkehr der Rollen ist. Aber die Umkehr der Rollen kommt euch irrelevant vor, weil ihr aus einer Gewohnheit handelt.
Ja,
und
aber
deshalb,
probiert das mal.
Deshalb braucht es den Zufall oder halt die Offenheit von beiden, mal das Gegenteil zu machen von dem, was wir schon kennen.
Ja.
You know?
Voll.
Amen.
Was mir dazu einfällt, also wie ich erkenne, was mir denn eigentlich gefällt für eine Rolle zum Beispiel, das ist ja, wie du sagst, das kommt irgendwie so automatisch, aber ich habe manchmal Situationen, also wie auch heute zum Beispiel, dass ich super angeturnt bin irgendwie von dir. Und dann überlege ich, okay, warte mal, was hast denn du jetzt gerade gemacht? Also du hast jetzt nicht offensichtlich deinen Pimmel raushängen lassen oder so, der mich angeturnt hat.
Was ich normalerweise mache,
Das soll aber immer funktionieren. Und dann habe ich überlegt, okay, also in solchen Momenten ist es, wenn du so angeturnt bist und gar nicht genau weißt, warum, überleg mal, vielleicht gab es einen Grund. Mhm. So, das muss gar nicht der Partner, das kann auch irgendeine andere Situation sein, irgendein Gefühl oder sowas, was dich überkommt, weil du irgendwas siehst, wie auch immer. Und so kommt man auf eine, also darauf, was man eigentlich, worauf man eigentlich steht.
Erzähl, was war es bei dir heute? wir sind neugierig. Also lass mich raten. Also Core Erotic Theme, bin ich dir heute in gewisser Weise präsenter oder dominanter erschienen? Habe ich Dinge gemacht, die Dominanzverhalten?
Ja, zeigen? Also du hattest ja einen Freund da und ihr habt mich, als ich dann nach Hause kam, gefragt, irgendwie, es war wohl euer Gespräch vorher.
Wie würde ich anmachen würden auf der Straße?
Genau, Frauen oder habt so ein paar Anmachen oder Anmachsprüche oder sowas quasi genannt und wie ich das finden würde und so.
Ja.
Und da hast du auf einmal Skills ausgepackt, wie du Frauen ansprichst, die so gut waren. Also
der alte Jones weiß, wie man die Pferde reitet, ja.
Also ich werde häufiger angesprochen und in den seltensten Fällen gut.
Ja.
Und also das, was du da abgeliefert hast, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe mir vorgestellt, wie du Frauen damit ansprichst und das hat mich extrem angetan.
Ja.
Ich dachte so, wow, mein Mann ist ein Keeper, ey. Ja. Ja, Mann.
Ja.
Wirklich, das finde ich höchst attraktiv.
Ja, siehst du. Ja, da ist, dann, das ist, da so, ist eine Polarität. Ja. Da ist einfach eine Polarität. Das, der Spalt und da ist Risiko, da ist Gefahr drin, da ist so Unabhängigkeit.
Und das ist vor allen Dingen, also ich bin ja eigentlich die, oder das heißt eigentlich, in meinem Leben kam es noch nicht anders vor, als dass ich angesprochen habe. Also ich wurde schon angesprochen, aber es interessiert mich dann nicht. Also weil ich entscheide, nicht
halt
der Typ.
Ja, das so. Ist krass, ja.
Und wenn, da, also, und du hast mich ja jetzt gar nicht, mich in dem Fall angesprochen, aber die Vorstellung, dass du jemand bist, der souverän und wirklich gut ansprechen kann, so wie ich mir das wünschen würde. Also wenn mal jemand kommen würde, der mich
so
wirklich überrascht und irgendwie kreativ anspricht, dann würde ich da vielleicht auch drauf eingehen.
Ja.
Kam halt nur noch nie vor.
Du würdest es zulassen können. Du könntest es honorieren, dass jemand wirklich einen Skill bewiesen hat.
Ja,
ich glaube, das ist das. Ja.
Genau. Und weil ich nämlich mir oft denke, die können das nicht, die Typen, dann mache ich das lieber.
Ja, damit du sie selber nicht enttäuscht
damit
wirst.
Bevor die kommen und irgendeinen Kram machen, den ich kacke finde.
Mhm.
Deswegen mache ich das. Und deswegen finde ich das so anziehend, wenn du so.
Ja, krass, ja.
Da um die Ecke kommst und die Mädels abschleppst.
Ja, jetzt können die Männer mich buchen, um rauszufinden, wie ich das gemacht hätte. Ja. Und die Frauen können dich buchen, um endlich auch so eine Boss-Bitch zu werden.
Ich bin auch eine gute Wing-Woman.
Ja. Ja. Ja, das gibt es zu lernen, unter anderem auf unseren Workshops. Ich glaube wirklich, oder?
Ja, also voll.
Wir reden oft über solche, das sind ja Mini-Skills, aber es sind halt Weggabelungen, die sind oft life-changing, obwohl es nur Mini-Tätigkeiten sind.
Ja. Absolut, Life-Hacks.
Ja, ja.
Sex-Hacks.
Ja, immer spannend. So ist das. Könnten wir jetzt sofort die nächste Folge machen. Weil ich hatte ein Dating-Coaching mit einem Freund, und da ging es genau darum, dass die meisten Männer erstmal glauben, sich also dir weismachen zu müssen, warum sie gute Jungen sind. Und ist genau das, was dich am meisten abturnt.
Ja.
Aber darüber reden wir das nächste Mal. Lass uns darüber reden. Ja? Dating aufreißen. Das war unsere Rollenspielfolge.
Okay, Mr. Bold, ich glaube, ich war eine ich glaube, ich war eine unartige Sekretärin.
Das geht so nicht. Und dass du das öffentlich sagst, das hat Konsequenzen. Und zwar jetzt. Ab ins Bett.
Okay.
Bye.
Ab ins Bett. Bye.